HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Zunächst sprechen wir über das neueste Werk von Jan Weiler. Jan Weiler ist Journalist und Schriftsteller. Sein erstes Buch, Maria, ihm schmeckt's nicht, gilt als eines der erfolgreichsten Debüts der letzten Jahrzehnte. Danach kamen unter anderem Antonio im Wunderland, Mein Leben als Mensch, Das Pubertier, Die Eltern mit Ä geschrieben und die Kriminalromane um den überforderten Kommissar Martin Kühn. Jan Weiler schreibt auch Kolumnen, Drehbücher und Hörspiele. Sein neuestes Werk heißt Der Markisenmann. Dorothee Meyer-Karwick, wohin führt uns denn dieser Roman?
Also räumlich führt er uns nach Köln und vor allem ins Ruhrgebiet, nach Duisburg. Und inhaltlich ist es eine Vater-Tochter-Geschichte und ein Roman über zwei Menschen, die irgendwann mal einen heftigen Fehler gemacht haben und damit klarkommen müssen. Die Ich-Erzählerin ist Kim, sie ist 15 Jahre alt. Also zur Zeit, als der Roman spielt, ist sie 15 Jahre alt. Sie erzählt es so ein bisschen aus älterer Perspektive. Und die 15-Jährige lebt mit Mutter und Stiefvater Heiko und dem etwas jüngeren Bruder in einem Nobelviertel in Köln. Der Stiefvater ist so ein reicher Geschäftsmann und Kim fühlt sich nicht so richtig wohl in dieser Patchwork-Familie, auch weil ihr eigentlicher Vater von Heiko und der Mutter abgelehnt und auch nie erwähnt wird. Und da fühlt sie sich sozusagen ebenfalls wie so ein fünftes Rad am Wagen. Ja, von dem richtigen Vater Ronald Papen hört sie eigentlich nie etwas. Der hat sie verlassen, als sie zwei war. Und deswegen hat Kim selbst gar keine richtige Erinnerung mehr an ihn. Es gibt nur eine unscharfe Fotografie. Und umso mehr blüht Kims Fantasie über ihren Vater. Also sie stellt ihn sich als superreichen Geschäftsmann vor, der einfach keine Zeit habe, sich zu melden. Oder glaubt, er habe durch einen Unfall sein Gedächtnis verloren. Und dazu hören wir einen Ausschnitt, gelesen von Lisa Irdina.
Ich stellte mich darauf ein, dass der Prozess seiner Gesundung lange dauern könnte. Und darüber verlor ich allmählich mein Gefühl der Neugier und des Wohlwollens gegenüber Ronald Papen. Mehr noch, ich entwickelte einen regelrechten Unwillen gegen den unscharfen Mann, weil ich ihm unterstellte, sich nicht genug Mühe mit seiner Erinnerung zu geben. Oder, womöglich hatte er längst aufgegeben und eine neue Familie gefunden, 4 Kinder gezeugt, sein altes Leben in eine Klarsichthülle geschoben, abgeheftet und den Ordner im Keller verstaut. Es machte mich mit der Zeit ungnädig, an ihn zu denken. In meinen Gedanken entwickelte er sich schließlich zu einem grobschlächtigen Kerl mit dicker Nase und riesigen Füßen. Manchmal malte ich ihn mir in einem grotesk großen Anzug aus, denn auf meine Frage, was er beruflich mache, antwortete Mama, dass er Geschäftemacher sei, was Ungutes vermuten ließ. Bei mir bekam er also eine dröhnende Stimme und ein unstetes Wesen. Ich vermutete, dass er kriminell war und meine Mutter sich deswegen von ihm getrennt hatte. Vielleicht saß er bereits seit Jahren im Gefängnis oder er hatte sich auf Nimmerwiedersehen ins Ausland abgesetzt. Mit diesem Bild hakte ich ihn ab.
Tja, da gibt es also eine Leerstelle in Kims Leben, eine Leerstelle, die sie auch unglücklich macht. Und in der Pubertät wird sie dann schlechter in der Schule, sie klaut sogar in Kaufhäusern und sie entwickelt mehr und mehr Eifersucht gegenüber dem kleineren Bruder, der von Mutter und Stiefvater so sehr umsorgt wirkt. Und dann macht sie mit 15 Jahren was richtig Schlimmes eigentlich, bei dem der kleine Bruder dann auch zu Schaden kommt und sogar bleibende Schäden zurückbehält.
Das klingt nicht gut. Hat sie das extra gemacht?
Das kann sie im Nachhinein selbst gar nicht so sagen. Es kam ja irgendwie vieles zusammen. Sie hat es dann einfach getan. Stiefvater und Mutter sind natürlich außer sich. Kim kommt dann erstmal in die Psychiatrie. Und dann soll sie in den Sommerferien plötzlich zum eigentlichen Vater gehen.
Also zu dem Vater, den sie noch gar nicht kennt, über den sie sich dann ständig immer irgendwelche Fantasien ausmalt.
Genau. Und von dem sie nun zum ersten Mal hört, dass er gar nicht so weit entfernt lebt, jedenfalls in Kilometern, nämlich in Duisburg-Ruhrort am Rhein-Herne-Kanal. Ja, die Mutter setzt Kim dann einfach in den Zug und am Bahnhof in Duisburg holt sie der unbekannte Vater ab. Und so sieht dann die erste Begegnung aus.
Der feine Herr Papen stellte sich nicht als der buchstäblich große Geschäftemacher heraus, sondern als ein zartes Männlein. Papen trug auch nicht den von mir imaginierten Anzug, sondern eine Jeans mit einem etwas ausgeleierten Gürtel, der die Hose im Bund zusammenzurrte wie ein Kälberstrick. Sein weißes Hemd war ihm zu groß. Und die Schuhe waren auf beinahe fatale Art und Weise unmodisch und abgetragen. Auch wenn man sah, dass er sie geputzt hatte. Dazu trug er ein dünnes Kordjackett, dessen Farbe man am zutreffendsten als Erbrochenes hätte bezeichnen können. Immerhin fehlte kein Knopf. Aus der vollgestopften Brusttasche des Sackos ragten ein Stück Papier und ein Filzstift. Er war nur wenig größer als ich und lächelte schief. Nachdem wir uns mehr als 13 Jahre nicht gesehen oder gesprochen hatten, stand diese fremde Ausgabe meiner selbst vor mir und sagte: »Unerhört! Da bist du ja!« Ich stellte meinen Koffer ab und wir umarmten uns fast ohne Körperkontakt. Ich hatte mir zuvor so oft diese Begegnung vorgestellt. Wie ein riesiger Mann, der mein Vater ist, sich zu mir herunterbeugt und mich gleichsam verschattet und umhüllt. Doch der kleine Mann hatte nichts mit meinen Vorstellungen gemein. Der feine Herr Papen wirkte tatsächlich fein oder zart. Und sofort kam die Wut. Dein eigener Vater sieht dich zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt und alles, was er sagt, ist unerhört? Das klang wie ein Vorwurf, als habe er auf mich warten müssen. Ich ließ ihn los und wir standen noch einen sprachlosen Moment lang auf dem Bahnsteig, bis er sich mein Gepäck griff und sagte: »Dann wollen wir mal.«
Tja, und dann geht es zu Ronald Papen nach Hause. Und das Zuhause ist schon ein bisschen speziell. Er wohnte nämlich in einem runtergekommenen Industriegebiet mit Schrottplätzen und Lagerschuppen in Duisburg-Ruhrort eben am Rhein-Herne-Kanal. Der Vater hat dort eine Lagerhalle gemietet, die er auch bewohnt. Er ist nämlich der Markisenmann.
Der Markisenmann, was heißt das genau?
Also er fährt im Ruhrgebiet herum und verkauft im Direktvertrieb Markisen aus alten DDR-Beständen, also relativ hässlich. Das heißt, er versucht, sie zu verkaufen.
Also für Kim ist das jetzt sicherlich eine ganz große Umstellung. Das klingt schon nach Kulturschock.
Ja, genau. Also Kim, die ja alles bekam, was sie wollte, bis auf verlässliche Zuneigung, lebt nun auf diesem verlassenen, trostlosen Gelände bei diesem bislang unbekannten Vater. Aber immerhin, sie bleibt und lernt dann auch die Freunde des Vaters kennen, die immer in Rosis Pilztreff abhängen. Und dann noch so einen sehr netten jungen Alec, der am Schrottplatz arbeitet. Und Kim geht dann irgendwann auch mit dem Vater auf Tour und kann das Markisengeschäft sogar ankurbeln, was dem Vater interessanterweise gar nicht so recht zu sein scheint. Und ganz am Schluss erfahren wir, dass auch er eine große Schuld mit sich herumträgt, die dazu führte, dass er sich nie direkt bei Kim gemeldet hatte. Und das hat dann was mit der DDR zu tun.
Das klingt nach einer melancholischen Geschichte.
Ja, es ist so eine Mischung, wie bei Jan Weiler oft, so eine Mischung aus Melancholie und Humor. Also wir lernen ruhrgebietstypische Männer kennen, wir nehmen teil an einem Skatturnier, gehen mit ins Fußballstadion. Also es sind schon mal sehr schöne Schilderungen im Roman, so kleine Miniaturen, die nicht allzu viel vielleicht zum Fortgang der Geschichte beitragen, aber sehr viel Lokalkolorit bringen und mir sehr gefallen haben. Und dann lebt der Roman natürlich von den beiden Hauptpersonen, Ronald Papen als wunderbarem Antihelden und diesem Teenager Kim und deren Entwicklung. Das ist alles sehr schön, sehr fein und auch sehr glaubhaft beschrieben. Das ist ein Roman, das muss ich schon sagen, der mich sehr gefangen genommen hat. Auch wegen der dritten Hauptperson des Romans, nämlich dem Ruhrgebiet an seiner ehrlichsten Stelle. Also ich kenne diese Industriebrachen. Ich habe selber am Rhein-Herne-Kanal gewohnt, wenn auch ein bisschen weiter östlich. Und diese Industriebrachen, die lösen bei mir wirklich unglaubliche Heimatgefühle aus, auch wenn sich da viele andere vielleicht an die Stirn tippen.
Und gelesen wird das Ganze ja von Lisa Hirdiner, die wir jetzt auch schon gehört haben. Ist die Geschichte gut interpretiert?
Ja, ich finde, sie passt sehr gut in die Rolle. Ich war zuerst ein bisschen enttäuscht, dass Jan Weiler nicht selber gelesen hat. Aber es ging natürlich nicht. Es ist ja aus weiblicher Sicht geschrieben. Und sie hat so einen etwas rauen, leicht flapsigen, auch ironischen Ton und verkörpert für mich daher sehr gut die Erwachsene, die mit so einer leichten Melancholie und Abgeklärtheit auf sich als Teenager zurückblickt, der so unzufrieden mit sich und der Welt war damals, als dieser Roman spielt. Es soll 2005 übrigens spielen. und die in diesem Sommer den Weg zu sich selbst zu finden beginnt und ihren Vater kennenlernt, wenn auch ein bisschen zu spät, um noch eine richtig enge Beziehung zu ihm aufbauen zu können. Insgesamt für mich ein zu Herzen gehender Roman über Schuld, übers Erwachsenwerden und über Familiengeheimnisse und über wunderbare Sonnenuntergänge am Rhein-Herne-Kanal.
Sehr schön. Der Markisenmann, so heißt das Hörbuch von Jan Weiler, gelesen von Lisa Hirdiner. Eine MP3-CD, 9 Stunden 17 Minuten Laufzeit ganz genau. Und das Ganze kostet 22 Euro. Erschienen ist das Hörbuch in der Hörverlag.